Herzlich willkommen zu Wissensfunken, dem Forschungspodcast der Universität Mannheim. Im Gespräch mit mir erzählen unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von ihrer Forschung. Mein Name ist Fabio Kratzmeier und ich bin Redakteur für Forschungskommunikation an der Uni Mannheim. Unser erster Gast für diesen Podcast ist direkt vom Fach. Theresa Naab ist Professorin für digitale Kommunikation an der Universität Mannheim. Mit ihr spreche ich über Hass in Kommentaren auf Social Media. Nach ihrem Medienmanagement-Studium in Hannover habilitierte sie sich 2020 zum Thema Mediennutzung in neuen Medienumgebungen an der Uni Augsburg. Nach Aufenthalten an der University of Georgia, der LMU München und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz kam sie dann 2022 endlich an die Uni Mannheim. Hier forscht sie zum Nutzen und den Wirkungen digitaler Kommunikation. Dabei interessiert sie sich vor allem für die Auswirkungen digitaler Medien auf unsere Demokratie. In einem von der DFG geförderten Forschungsprojekt und weiteren Forschungskooperationen hat sie respektlose Sprache im Internet und Regulierungsmöglichkeiten für Hass im Netz untersucht. Frau Naab, Sie forschen unter anderem zu Social Media und fokussieren sich auf, wie Menschen in den Kommentarspalten sich miteinander austauschen, miteinander umgehen. Und was mich jetzt so vorab als Einstieg interessieren würde: Warum nutzen Menschen eigentlich Social Media?
Das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr breite Frage, weil es natürlich sehr unterschiedliche Menschen gibt und auch ja sehr unterschiedliche Social Media Angebote. Man kann natürlich trotzdem so ein paar Kernmotive festmachen, die viele Leute zu Social Media Angeboten führen. Da ist sicherlich mit eines der wichtigsten, dass Menschen gerne mit anderen interagieren mögen. Und das ist ja auch die eine Besonderheit von sozialen Medien, dass man gegenüber traditionellen Medien, in denen man nur rezipiert hat, jetzt auch selbst sich einbringen kann, mit anderen in Kontakt treten kann. Und das machen Menschen, um mit ganz neuen Leuten in Kontakt zu kommen, aber natürlich auch Kontakte zu pflegen mit Bekannten, mit Freunden, mit ganz engen Freunden auch. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch weitere Motive für Social-Media-Nutzung, also zum Beispiel die Nachrichten- und Informationsnutzung über soziale Medien wird immer mehr, wo man früher noch auf die traditionellen Zeitungen, Fernsehen, Nachrichten zurückgegriffen hat oder klassische Internetquellen, wird jetzt auch die Nutzung über soziale Medien immer wichtiger. Informationssuche zu verschiedensten Themen und abhängig natürlich auch von der Social-Media-Plattform, um die es geht, ist Unterhaltung natürlich auch ein ganz großes Motiv.
Und genau, Sie beschäftigen sich mit Social Media nicht nur im Privaten und aus Spaß, sondern Sie forschen ja auch dazu. Welche wichtigen Informationen kann denn so die Forschung aus Social Media ziehen, vielleicht auch über Menschen herausfinden?
Also ein Punkt, der mich als Forscherin besonders interessiert, wenn es um soziale Medien geht, ist die Frage, wie soziale Medien mit beitragen können zu unserer Demokratie. Und da ist so eine Kernidee, dass eben jetzt alle, auch wenn sie nicht besonders technisch versiert sind, wenn sie nicht viele Ressourcen haben, nicht viel Geld haben, nicht viel Zeit haben, ihre Meinung öffentlich äußern können. Das ist etwas, was wir früher nicht kaum hatten.
Ja.
Und es wird natürlich auch viel genutzt. Das wird zu vielen Positiven genutzt, also dass sich jetzt auch Menschen, die vielleicht zu marginalisierten Gruppen gehören, zu Gruppen, die in den Massenmedien wenig auftauchen, äußern können, dass es jetzt auch um Themen geht, die früher nur eine ganz kleine Gruppe interessiert haben und die dann über soziale Medien und über die Präsenz dort Eingang in die breite Öffentlichkeit, in den Massenmedien finden. Aber das hat natürlich auch die Gegenseite, dass sich eben, ich will vielleicht gar nicht sagen viele Menschen, aber doch einige und nicht ganz, auch nicht leider ganz wenige Menschen äußern in einem Ton und mit Inhalten, die eigentlich unserer Demokratie entgegenstehen. Und dann diese Idee dieses demokratischen Austausches, der da stattfinden soll, zunichte gemacht wird.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich meine, die meisten werden dann schon mal zum Beispiel auf Instagram irgendwie einen Post gesehen haben und man kann eigentlich schon am Titel oder dem Inhalt im Post erkennen, oh Gott, da wird es in den Kommentaren bestimmt heiß hergehen. Wissen Sie vielleicht, woher das kommt? Also warum tun manche Themen oder Personen so eine starke Reaktion in Leuten hervorrufen? Ja, also in dem Fall negative Reaktionen.
Das hat unter anderem was damit zu tun, wie involviert Menschen sich in die Themen fühlen. Also wir sehen unter anderem dann sehr starke Reaktionen, wenn es um Themen geht, die für manche Menschen oder für manche Gruppen sehr wichtig sind, von denen sie stark betroffen sind, zu denen sie eine sehr starke Meinung haben. Und dann möchten sie eben diese Möglichkeit nutzen, diese Meinung jetzt einzubringen, andere zu korrigieren, mit der vagen Hoffnung, andere zu überzeugen oder überhaupt einfach mal diese Meinung loszuwerden. Mhm. Und da gibt es natürlich außerhalb der sozialen Medien nicht ganz so viele Möglichkeiten, so eine breite, vermeintlich breite Masse zu erreichen. Und dann kommt noch was an. Jetzt muss man natürlich seine Meinung nicht unbedingt ungehemmt und asozial und aggressiv vorbringen. Dass man soziale Medien nutzt, um seine Meinung kundzutun, das ist natürlich auch, das hatte ich ja gerade beschrieben, das Schöne und der Vorteil. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum kriegt es dann häufig so einen aggressiven, unzivilen Ton. Und da gibt es in der sozialpsychologischen Forschung einen Effekt, der heißt der Online-Disinhibition-Effekt, also der Online-Enthemmungseffekt. Mhm. Und da ist die Idee, wenn wir computervermittelt interagieren, also wenn wir eben nicht face-to-face, von Angesicht zu Angesicht mit Leuten sprechen, wenn wir sie nicht persönlich sehen, wenn wir ihre Gefühle nicht sehen, wenn wir uns selbst auch anonym fühlen, uns hinter dem Bildschirm sozusagen oder hinter der Handytastatur verstecken können.
Man hat so eine Distanz zueinander.
Genau, einfach. Das soll so ein, man kriegt so eine Distanz und es führt zu einem Enthemmungseffekt, dass man eben sich antisozialer, lauter, aggressiver äußert, als man es in einem persönlichen Gespräch täte. Auch deshalb, weil man eben ein gewisses Maß von Anonymität hat, selbst auch wenn man unter seinem Klarnamen interagiert, ist man natürlich viel schwerer greifbar und kann viel schwerer zur Rechenschaft gezogen werden. Es gibt weniger Sanktionsmöglichkeiten. Das heißt, für Dinge, die ich, wenn ich die im persönlichen Gespräch zu jemandem sagen würde, mindestens einen schiefen Blick ernten würde oder mein Gegenüber würde sich irgendwie würde mich dafür kritisieren. Das ist sehr viel leichter online, weil im Zweifelsfall kann ich meinen Computer ausmachen, kann mein Handy weglegen, kann aus dieser Interaktion rausgehen, ohne dass mir viel passiert.
Ja.
Und das trägt auch mit dazu bei, dass einige Diskussionen aggressiver verlaufen, als sie sollten, als sie müssten.
Ja. Aber ist es ein Prozess, der sich jetzt erst so entwickelt hat oder war das quasi schon immer so? Also haben Leute schon immer diese Anonymität oder diese Distanz genutzt, um einfach anders oder auch aggressiv miteinander umzugehen?
Das ist natürlich, dieser Online-Disinhibition-Effekt ist natürlich ein Effekt, den man einfach durch die Online-Kommunikation, der jetzt sehr präsent geworden ist, aber das hat nicht im engeren Sinne mit sozialen Medien zu tun, sondern es ist was, also die ersten Publikationen zu dem Thema sind aus dem Jahr, ich glaube, 2004. Mhm. Also da waren Social Media so in der breiten Masse noch gar nicht zu denken.
Die Gründungszeit von YouTube und so weiter.
Genau, das sind einfach die frühen, die Anfänge der Online-Kommunikation gewesen. Aber an der grundsätzlichen Idee, dass man eben nicht direkt sein Gegenüber sieht und nicht zur Rechenschaft gezogen wird, hat sich da natürlich nichts verändert. Das ist im Kern gleich geblieben. Man muss sich natürlich schon fragen, ist der Ton im Internet in den letzten Jahren rauer geworden? Ist es noch aggressiver geworden? Das ist tatsächlich sehr schwer festzulegen. Man hat zumindest dieses Gefühl, weil wir natürlich auch bei politischen Themen mehr Konflikte, mehr Kontroversen sehen, das gesellschaftliche Klima scheint sich verhärtet zu haben, scheint sich zu polarisieren. Das hat man so das Gefühl, dass man das auch online findet. Es ist schwer nachzuweisen, weil man dazu natürlich, wenn man das wissenschaftlich solide machen müsste, Langzeitstudien bräuchte, die möglichst auf derselben Plattform, demselben Thema im Zeitverlauf messen, weil natürlich das Inzivilitätsniveau sehr stark abhängt von den Plattformen, es hängt ab von den speziellen Nutzergruppen, die miteinander interagieren, es hängt ab von dem Thema, um das es geht. Also wir finden zum Beispiel im Bereich Politik, Migration, sehr viel mehr Inzivilität, als wir es im Bereich Sport oder ähnlichen Themen finden würden. Und auch eben Unterschiede zwischen Plattformen. Also festzuklopfen, ob sich das jetzt wirklich verschlimmert hat, das ist wissenschaftlich
schwierig. Okay.
Und vielleicht noch ein Punkt, der natürlich auch noch ganz stark mit reinspielt. Das, was wir wahrnehmen an Aggressivität, ist natürlich auch stark davon geprägt, wie die Plattformen regulieren. Mhm. Und wir haben gerade in der letzten Woche gesehen, dass es viele Änderungen gibt. Ne? Ja. Meta hat sich entschieden, weniger zu regulieren, weniger Fake News, weniger aggressive Inhalte zu löschen. Man wird jetzt abwarten müssen, wie sich das dann tatsächlich in der Praxis auswirkt. Ich würde schon befürchten, dass sich das nicht zum Guten entwickelt. Und sowas spielt natürlich auch eine große Rolle. Etwas zeitlich früher haben wir die Übernahme von Twitter, jetzt X, gesehen und damit auch eine starke Veränderung der Regulierungsmaßnahmen auf der Plattform. Und da sehen wir tatsächlich eine Zunahme von problematischen Inhalten. Aber das ist eben für einzelne Plattformen gesprochen und abhängig von deren Regulierungsmaßnahmen.
Also ist dann ja quasi für Sie aus Forscherin-Sicht eine total spannende Zeit, das zu beobachten, wie sich's entwickelt. Und
also es ist unglaublich spannend. Ich würde aber auch gerne darauf verzichten.
Das verstehe ich.
Auf diese Entwicklungen.
Genau, also der Umgang, also Sie meinten ja, die Leute gehen einfach teilweise unfreundlicher miteinander um, weil sie eben diese Distanz zueinander haben. Ich würde mit Ihnen gerne auch über einen Begriff sprechen, Silencing, also zu Deutsch verstummen. Da geht es ja darum, dass Menschen sich quasi aus Angst, Hass abzubekommen, zum Beispiel ihre eigene Meinung gar nicht mehr äußern oder die Plattform komplett verlassen. Was ja auch jetzt gerade eine Art davon, ein Phänomen ist. Es sind halt gerade erst vor ein paar Wochen viele Universitäten in Deutschland haben wir X verlassen. Ist das so, geht das in die gleiche Richtung? Ist das eine bedenkliche Richtung oder ist es einfach das für Sie einfach nachvollziehbar, dass sowas gemacht wird?
Also ich weiß nicht, ob ich diese beiden Phänomene, das sind beides wichtige Phänomene, aber ich würde die ein bisschen unterschiedlich gewichten. Also wenn man erst über das Menschen aus Angst vor Hass Plattformen verlassen, das ist ein ganz großes Problem. Und wenn wir überlegen, was sind die schlimmen Konsequenzen, wenn wir unregulierte Hassrede auf Online-Plattformen haben, dann ist eines der großen Probleme, dass sich die sozialen Gruppen, gegen die sich dieser Hass richtet, dass sie aus dem Diskurs gedrängt werden. Dass sie sich nicht mehr äußern möchten. Das ist auch etwas, was wir in Befragungsstudien zum Beispiel sehen, dass Menschen, die zu Minderheiten gehören, die deswegen auch mehr Hass abbekommen, sagen, sie ziehen sich zurück aus dem Diskurs. Und das ist natürlich eine riesige Gefahr für den demokratischen Austausch, weil wir wollen, das Tolle wäre ja gerade, dass sich online jeder und jeder einbringen kann und eben unterschiedliche Perspektiven.
Es ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, für was Social Media sein sollte.
Genau, dann haben wir eben wieder eine Mehrheitsmeinung, die toleriert wird und das ist dann vielleicht auch gar nicht unbedingt die von den meisten vertreten wird, sondern nur von denen, die am lautesten schreien. Also das sehen wir ganz deutlich, dass sich da Menschen zurückziehen aus dem Diskurs. Dann gibt es noch etwas, das ist jetzt nicht im engeren Sinne, würde man das unter Silencing sehen, aber dass auch Menschen, die sich weiter beteiligen, wenn wir Hassinhalte lesen, wenn wir Diskriminierung lesen, Stereotype lesen, dass das für die RezipientInnen ein Indikator ist, was ist eigentlich das Meinungsklima in unserer Gesellschaft? Was ist eigentlich eine tolerierte Haltung gegenüber MigrantInnen, gegenüber anderen sozialen Gruppen? Und das ist natürlich etwas, was auch sehr gefährlich sein kann, dass da so ein Eindruck entsteht, bestimmte Dinge sind einfach tolerabel oder die werden von vielen geteilt, was ja häufig gar nicht der Fall ist. Aber wir sehen in der Forschung, dass zum Beispiel Online-Kommentare unter Nachrichtenartikeln, unter Social-Media-Posts als Indikator für das Meinungsklima aufgefasst wird. Auch wenn es natürlich eine völlig unrepräsentative Gruppe ist, die diese Kommentare verfasst. Trotzdem ist bei den Rezipientinnen diese Vorstellung da. Jetzt haben Sie noch einen zweiten Punkt angesprochen, nämlich den, dass sich viele Universitäten und auch andere Organisationen, Einzelpersonen von X zurückgezogen haben, was viele ja auch damit begründet haben, mit den Regulierung oder fehlender Regulierung, muss man sagen. Das ist bei einigen sicherlich eine Form des Verstummens aus Angst vor Hass. Allerdings würde ich doch hoffen, dass es zum Beispiel bei den Universitäten oder anderen Organisationen, die sich zurückgezogen haben, auch zum Beispiel die Fachgesellschaftsgruppe, in der ich auch viel aktiv bin, hat sich von X jetzt verabschiedet, dass das auch ein Signal ist, das ist keine Plattform, auf der wir kommunizieren möchten. Wir können das auch über andere Plattformen tun. Im wissenschaftlichen Bereich kann es Blue Sky sein, das könnte LinkedIn sein. Also Plattformen, die man vielleicht früher gar nicht so für wissenschaftlichen Austausch auf dem Schirm gehabt hätte. Also es gibt andere Möglichkeiten. Und das wichtige Signal ist dabei ja, gerade X lebt davon, dass es eine Meinungsführerplattform ist. Die Nutzung in der Bevölkerung ist ja gar nicht so groß. Also der Anteil der Deutschen, die X nutzen ist und dort auch noch posten, ist ja sehr klein. Aber dieses Gewicht bekommt die Plattform, weil Meinungsführerinnen und Meinungsführer, JournalistInnen, PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen diese Plattform nutzen. Und dann zu sagen, wir ziehen uns zurück, ist natürlich ein ganz wichtiges Signal und auch eine Möglichkeit, so einen Netzwerkeffekt abzubauen.
Ja, ja, würde ich auch so sehen, dass es eher eine Form nicht des Protests, aber dass ein deutliches Zeichen ist, hey, hier findet kein normaler Austausch mehr statt, hier möchten wir uns auch einfach nicht mehr repräsentieren, wir fühlen uns ja auch nicht mehr repräsentiert. Und darum geht es ja dann uns letztendlich. Genau, jetzt haben wir eben über dieses Silencing gesprochen, dass die Leute eben sich zurückziehen von Social-Media-Plattformen. Es wäre jetzt auch die Frage, gibt es überhaupt dann effektive Methoden, um sich gegen Hass zu schützen und vielleicht auch sich selbst vor Hass zu schützen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich fange mal ein bisschen breiter an. Ist erstmal die Frage, was kann man überhaupt für die Regulierung tun? Jetzt also abstrakter gesprochen, nicht nur, wenn es darum geht, dass ich persönlich angegriffen werde. Und da sind erstmal drei Akteursgruppen, glaube ich, relevant. Das eine sind die Strafverfolgungsbehörden, die sozusagen demokratisch legitimierte Instanzen, die nicht von der Meinungsfreiheit gesicherte, geschützte Inhalte verfolgen können. Die stoßen natürlich unweigerlich an ihre Grenzen, weil es viel zu viele Inhalte gibt, weil sie die Kommunikatorinnen teilweise anonym agieren, schwer greifbar sind, weil wir natürlich Rechtsraumgrenzen überschreitende Kommunikation haben, also nicht für alle Inhalte gilt die deutsche, ne, nicht alle Kommunikatoren unterliegen dem deutschen Recht. Und da kommen dann die Plattformanbieter ins Spiel, die technischen Möglichkeiten haben, auf ihren Plattformen zu regulieren, die natürlich auch immer stärker in die Pflicht genommen werden, die aber nur bedingt Interesse dran haben, Inhalte einzuschränken. Das haben wir gerade in der letzten Woche gesehen, als Meta mitgeteilt hat, weniger moderieren zu wollen. Und dann haben wir noch die Nutzerinnen und Nutzer selbst, die natürlich weniger mächtig wirken im ersten Moment im Vergleich zu den beiden anderen Akteursgruppen, die aber auch ihr Quäntchen beitragen können, zum Beispiel indem sie Gegenrede äußern, indem sie nicht Dinge liken, indem sie nicht retweeten oder weiterleiten, bloß weil sie sagen, boah krass, hast du das gesehen? Na, weil das natürlich alles Aktionen sind, die einen Algorithmus füttern und deswegen eigentlich genau das Gegenteil von dem tun, was die einzelnen Nutzerinnen vielleicht in dem Moment eigentlich möchten. Bleibt immer noch die Frage, was kann ich eigentlich als einzelner Nutzer tun, wenn ich angegriffen werde? Oder auch, wenn ich sehe, dass andere Nutzer angegriffen werden oder dass soziale Gruppen, Minderheitengruppen diffamiert werden, diskriminiert werden. Erstmal einen kühlen Kopf bewahren. Das ist gar nicht so einfach, weil wir natürlich, sobald es emotional wird, und das wird es sehr schnell, und sobald wir selbst betroffen sind, uns wirklich zwingen müssen, dieser Abwärtsspirale zu entkommen. Also wir sehen in der Forschung auch sehr deutlich, dass es so Aufwärts- und Abwärtsdynamiken gibt. Also dass wir zum Beispiel sehen, jemand postet etwas, eine Unhöflichkeit, und ein anderer Nutzer, eine andere Nutzerin möchte Gegenrede üben, um darauf hinzuweisen, dass das unhöflich oder beleidigend war, und ist aber selbst beleidigend, weil das so ein, das setzt dann so den Ton. Ja. Und das kann eine Abwärtsspirale sein. Genauso ist aber auch eine Aufwärtsspirale denkbar. Also wer sachlich agiert, zieht häufig auch sachliche Kommentare nach sich. Wer höflich agiert, zieht auch Höflichkeiten eher nach sich. Das sind natürlich alles Tendenzen und keine 1:1 Abhängigkeiten. Aber also diesen Zusammenhang gibt es. Also kühlen Kopf bewahren, dann auch erstmal überlegen, ist das jetzt nur eine Provokation um der Provokation willen? Also man hat früher von diesem Phänomen der Trolls gesprochen, ja, wo es nur darum ging, die Diskussion kaputt zu machen und die Leute so lange zu pieksen, bis irgendwie
einer weint.
Bis einer weint. Ja. Das ist natürlich super schwer, ja, rauszulesen. Das ist auch eine Herausforderung der Online-Kommunikation. Wir haben es ja ganz häufig nur mit Text zu tun.
Ja.
Und da fehlen natürlich ganz viele Hinweisreize, Gestik, Mimik, Tonfall. Ne? Man kann den gleichen Inhalt so und so lesen. Aber da muss man, so gut es eben geht, versuchen, sich nicht provozieren zu lassen. Das ist leider viel schwerer als gedacht. Und dann wäre zu überlegen, was ist jetzt eigentlich, ist es etwas, was, von dem ich denke, das ist strafbar. Das widerspricht. Mhm. Also das ist nicht nur eine Unhöflichkeit oder nicht, dass das in Ordnung wäre, wenn man unhöflich ist, aber es ist natürlich schon nochmal ein Unterschied hin zum Beispiel zu einer Volksverhetzung.
Ja. Oder einem Mordaufruf.
Oder einem Mordaufruf, ja, oder einer ganz klaren Verleumdung oder sowas. Und dann gibt es Meldestellen, gibt zum Beispiel die Meldestelle Respekt und verschiedene andere Stellen online, in denen man vermeintlich illegale, strafbare Inhalte melden kann. Da muss man selbst kein Jurist, keine Juristin sein, um das zu beurteilen, sondern dafür sind ja gerade diese Meldestellen da, die dann prüfen, ob das etwas ist, was weiterverfolgt werden muss, und die dann das auch weiter verfolgen. Und es ist natürlich umso wichtiger, wenn man selbst betroffen ist. Ja, also wenn jetzt jemand einen Mordaufruf auf mich postet oder eine, was könnte es noch sein?
Ein Holocaust-Leugnung.
Holocaust-Leugnung, so genau, das wäre ja auch sowas, was vergleichsweise einfach dann zu identifizieren, ja, ist. Oder eine ausländerfeindliche Beleidigung, mhm, oder was Ähnliches. Dafür gibt es eben solche Meldestellen, das heißt, dass man muss nicht selbst diesen ganzen Prozess, muss nicht selbst beurteilen können, weil es ist ja im Einzelfall sehr häufig schwierig zu beurteilen, was jetzt noch zulässig ist und was nicht mehr. Und dann gibt es natürlich noch diese ganz große Masse von Inhalten, die vielleicht nicht verboten sind, aber doch trotzdem, bei denen wir ein ganz schlechtes Gefühl haben, wo wir sagen, ja, das mag sein, dass es erlaubt ist, und die Meinungsfreiheit ist zu Recht auch weit gefasst, aber trotzdem möchte ich das nicht so stehen lassen. Mhm. Ich möchte zeigen, da gibt es noch eine andere Meinung. Und dann könnte zum Beispiel auch das Ziel einer Gegenrede sein, dass ich einfach deutlich mache, das ist hier nicht die Mehrheitsmeinung, weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, Kommentarleserinnen vermuten dann unbewusst oder bewusst vermuten dann schnell, dass das die Meinung ist, die halt so vorherrscht in der Bevölkerung. Und da einen Gegenpol zu setzen, das kann eine ganz, ganz wichtige Sache, mhm, sein. Und das ist auch etwas, was eben nur die Nutzerinnen und Nutzer können und nicht die Strafverfolgungsbehörden und nicht die Plattformanbieter, sondern das ist etwas, was gerade die Nutzerinnen beitragen können zur Sanktionierung, zur Regulierung von Hass im Netz.
Wo wir jetzt gerade eben auch über die Plattformen gesprochen haben, eine große, also ganz wichtig für die Plattformen sind ja denn ihre Algorithmen, mit denen Inhalte ausgespielt werden. Meinen Sie, dass vielleicht die Plattform auch ein bisschen von diesem kontroversen Meinungsaustausch, wo es hin und her geht, auch profitieren?
Auf jeden Fall. Die Plattformen an sich haben kein Interesse an dem demokratischen Austausch. Das ist etwas, was wir als Gesellschaft in die sozialen Medien reinbringen, was wir als Wissenschaftlerinnen reinbringen. Für die Plattformen geht es ums Geldverdienen und das funktioniert in erster Linie durch mehr Interaktion, dass wir länger auf der Plattform bleiben, dass wir auf der Plattform mehr tun, mehr angucken, dass wir deshalb mehr Werbung sehen und unsere Werbung besser auf uns personalisiert werden kann. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist natürlich für die Plattformen besser, muss man, also aus Sicht der Plattformen besser, wenn es Konflikte gibt, wenn es Kontroverse gibt, wenn es Inhalte gibt, bei denen die Leute sagen, boah, das gucke ich mir an, das kann doch gar nicht wahr sein.
Ja.
Also ein kurzer sachlicher Austausch ist für die Plattform nicht sehr gewinnbringend.
Ja.
Und das ist natürlich etwas, was, und das sehen wir natürlich in der Praxis, schwer in Einklang zu bringen ist mit einer Regulierung, die vor allem ein demokratischer Austausch orientiert ist. Aber das ist, wie gesagt, nicht das Ziel der kommerziellen Plattform, weil wir sprechen von gewinnorientierten Unternehmen.
Die auch dann dementsprechend Interesse auch daran, also kann man, glaube ich, auch schon so sagen, die Interesse daran haben, dass die Leute sich austauschen auf
wirkliche Weise. Dass sie zumindest viel miteinander interagieren und wo es einen Konflikt gibt, ist häufig mehr Interaktion, als wo alle einer Meinung sind.
Ja, es gibt ja auch Phänomene, dass irgendwie auch Algorithmen nach einer bestimmten Zeit einem auch automatisch, ich sag mal, ja, rechte oder populistische Inhalte ausspielen.
Genau,
dafür TikTok war dafür, glaube ich, recht bekannt.
Da gibt es einige Hinweise. Die Schwierigkeit ist immer, dass wir natürlich diese Algorithmen nicht genau kennen. Die sind das wohlgehütete Geschäftsgeheimnis, weil sie natürlich für den Erfolg der Unternehmen absolut entscheidend sind. Und da lassen sie sich natürlich wenig in die Karten gucken. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das genau auseinander zu fisseln, welche Inhalte algorithmisch präferiert werden. Aber wir sehen schon Tendenzen natürlich, dass vor allem natürlich Inhalte, die viel genutzt werden, die emotional sind, die eher sensationalistisch sind, dass die populärer sind und deswegen auch algorithmisch bevorzugt werden.
Genau, noch eine Sache. Wenn man über Social Media redet, redet man auch oft von der Bubble. Also quasi dem, ist ja so diese Masse von Inhalten, die man konsumiert und von Personen, die man folgt, die ja oft auch in eine gleiche, ähnliche politische Richtung gehen. Und da wäre jetzt auch eine interessante Frage, kann diese Bubble auch die eigene Persönlichkeit prägen? Oder ist es vielleicht auch so eine Huhn- und Ei-Frage? Also was ist zuerst da, die Bubble, die mich prägt, oder präge ich meine Bubble?
Ja, gute Frage. Und Sie werden schon erwarten, dass es da keine ganz eindeutige Antwort gibt.
Das denke ich mir.
Erstmal zu der Frage, was diese Filterbubble eigentlich ist. Das ist eine Metapher für die Vorstellung, dass wir durch algorithmische Kuratierung eher mit meinungskonsonanten Informationen konfrontiert werden als mit dissonanten Informationen. Und da jetzt ist die Frage, gibt es das überhaupt wirklich? Da ist die Forschung nicht mehr so, das ist ein sehr eingängiges Bild. Ganz so eindeutig ist es in der Literatur tatsächlich nicht. Es gibt da zwei Phänomene zum einen, die man auseinanderhalten muss. Zum einen ist etwas, das nennen wir Selective Exposure, dass Menschen sich tendenziell eher mit Inhalten auseinandersetzen, die konsonant sind zu dem, was sie eh gut finden. Also, und das hat erstmal gar nichts mit Algorithmen oder mit sozialen Medien zu tun, sondern wenn wir in traditionellen Zeitungsleserinnen denken, gibt es dieses Selective Exposure, dass Menschen dazu tendieren, die Zeitung auszuwählen, die eher ihrem politischen Tendenz entspricht und innerhalb der Zeitung eher die Artikel, die eher ihrer Tendenz entsprechen, die anderen eher weglassen. Mhm. Das hat erstmal nichts mit Algorithmen zu tun. Jetzt kommt aber jetzt kommt sozusagen der nächste Schritt, wird sowas verstärkt durch algorithmische Kuratierung. Also der Algorithmus in Anführungsstrichen, weil es ist ja nicht der eine Algorithmus, den man so einfach fassen könnte, aber der Algorithmus sieht, was habe ich in der Vergangenheit genutzt und jetzt zeigt er mir immer sowas wieder an. Mhm. Das klingt sehr eingängig, ganz so einfach ist es nicht, weil wir nutzen, das hängt sehr stark davon ab, wie einseitig unser Selektionsverhalten im Internet ist, ob wir wirklich so ganz stark Selective Exposure-Tendenzen zeigen. Es hängt auch davon ab, wie homogen unser soziales Netzwerk ist, weil natürlich abhängig von der Plattform der Algorithmus nicht nur berücksichtigt, was ich in der Vergangenheit genutzt habe, sondern auch, was mein soziales Umfeld genutzt hat. Bei TikTok ist es ein bisschen schwächer, ne? Da geht es sehr stabil, wie lange habe ich verweilt auf dem Video, geht es weniger um mein Netzwerk, aber auf anderen Plattformen ist dieses Netzwerk sehr viel gewichtiger, also wenn wir an Facebook, Instagram zum Beispiel denken. Und wenn ich jetzt ein recht heterogenes Netzwerk habe, dann ist es schon gar nicht so einfach, dass ich nur Informationen kriege, die mir sowieso in den Kram passen. Mhm. Es gibt außerdem noch Hinweise, dass algorithmisch Inhalte bevorzugt werden, die insgesamt populär sind. Dann hängt es auch damit zusammen, welche Themen sind es, Inhalte, die bebildert sind und so weiter. Das sind jetzt nicht... Und das spricht dann nicht unbedingt dafür, dass ich in so einer ganz engen Filterbubble mich wiederfinde. Ja. Aber das ist natürlich personenabhängig und auch davon abhängig, welche Plattformen ich nutze. Ja. Aber Sie hatten, die Frage ging eigentlich noch weiter.
Ja.
Nämlich wie?
Das muss ich selber überlegen.
Ach, mit dem Huhn-Ei. Ne?
Genau, also was, also beeinflusst eine Bubble mich selbst oder beeinflusse ich eher meine Bubble? Also was ist so, was war zuerst da quasi?
Also ich glaube, man kann das nicht rausfinden, was zuerst da war. Wir sehen für beides was. Das eine, was ich beschrieben habe, ich, wie Sie es gesagt haben, ich würde mal in Anführungsstrichen setzen, ich beeinflusse meine Bubble, je nachdem, wie selektiv ich Inhalte auswähle und wie sehr ich mich dann auch mal für Dinge interessiere, die mir eigentlich eher unangenehm sind, also dissonante Informationen, die bei mir irgendwie so ein Widerstreben erstmal auslösen, mit denen kann ich mich ja auch auseinandersetzen. Es ist also auch typabhängig, wie eng ich meine Bubble in Anführungsstrichen gestalten möchte. Und in die andere Richtung, was Sie da ansprechen, also beeinflusst die Inhalte, mit denen ich konfrontiert werde, beeinflussen die mich, Sie haben gesagt Persönlichkeit, Persönlichkeit ist jetzt ein Konzept, was sehr langfristig und nur beeinflusst werden kann, was recht stabil ist. Aber was wir schon sehen, sind sogenannte Rezeptionseffekte. Also Menschen, die mit bestimmten Inhalten konfrontiert werden, weil sie die auf Social Media bekommen, weil sie die vielleicht auch aktiv auswählen. Solche Inhalte können Einfluss haben, erstmal auf das, was wir wissen. Oder was wir glauben zu wissen, oder was wir für richtig halten, die können Einfluss darauf haben, was für Einstellungen wir haben. Also wir sehen zum Beispiel Effekte auf Bewertung von Politikerinnen, Bewertung von sozialen Gruppen, abhängig davon, wie diese sozialen Gruppen in sozialen Medien dargestellt werden. Deswegen sind auch diskriminierende Inhalte gegenüber sozialen Gruppen oder überhaupt auch gegenüber Individuen so ein Problem, weil das durchaus auch einen Einfluss darauf haben kann, wie Leserinnen und Leser über diese Gruppen denken. Es ist in der Forschung so ein bisschen wackeliger noch die Frage, wie langfristig diese Einstellungen sind. Mhm. Also wir sehen häufig in experimenteller Forschung kurzfristige Effekte, also kurzfristige Veränderungen von Einstellungen, wie stabil die dann über die Zeit sind, wo wir dann ja auch vielleicht wieder mit anderen Inhalten konfrontiert werden, mit konträren Inhalten oder nochmal kumulativ mit dem Gleichen. Das ist dann eine etwas schwierigere Frage. Wir sehen auch hatte ich vorhin angedeutet, Einflüsse darauf, was ich denke, wie das Meinungsklima ist. Also das sind Effekte, die wir recht stabil immer wieder finden in verschiedener Forschung. Wir finden Effekte darauf, was wir denken, welche Themen eigentlich gerade wichtig sind. Also so ein Agenda-Setting-Effekt, dass ein Thema wird mir immer wieder zugespielt, das muss ja
wichtig sein.
Das muss wichtig sein. Ne? Oder das ist jetzt das bestimmende Thema. Also insofern finden wir schon Evidenz, die in beide Richtungen geht, aber nichts davon ist sozusagen eine völlige Vorherbestimmtheit.
Okay. Gut. Dann erstmal vielen Dank, dass Sie so viel über Ihre Forschung geredet haben. Und es ist auch total spannend. Aber wir wollen ja auch noch ein bisschen Sie persönlicher kennenlernen. Und ich habe gehört, dass Sie sehr gerne Ihre Freizeit im Garten verbringen. Und würde mich interessieren, wie sind Sie denn zum Gärtnern gekommen?
Ach, eigentlich durch totalen Zufall, weil ich umgezogen bin und dann seit, jetzt auch schon ein paar Jahren einen Garten habe und der wollte dann gepflegt werden. Das heißt, ich bin mit null Gartenkenntnissen und null Ausrüstung gestartet und habe jetzt eine Liebe fürs Unkrautjäten entdeckt. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es so ziemlich das Gegenteil ist von meiner wissenschaftlichen Arbeit, weil man sehr schnell Erfolge sieht beim Unkrautjäten, weil dann halt dieser Girsch kurzfristig beseitigt ist, während man natürlich in der Wissenschaft einfach sehr lange Zyklen hat von arbeiten, Daten erheben, Daten auswerten und wenn man die dann ausgewertet hat, dann ist mittlerweile auf der Welt schon so viel anderes wieder passiert und bis es dann publiziert ist, das dauert einfach wahnsinnig lange und im Garten sieht man schnell Erfolge. Auf der anderen Seite sind die häufig dann auch recht kurzfristig, weil der Girsch sich sehr schnell
man kommt nicht hinterher.
wieder seinen Weg bahnt.
Sind Sie dann, also bauen Sie dann Gemüse an oder eher Blumen?
Was
ist so Ihre Priorität?
Meine Priorität, das könnte ich gar nicht so sagen. Meine Erfolge sind einfach sehr gering. Ich bemühe mich sehr um das Gemüse, aber ich sag mal, satt wird man noch nicht davon.
Okay. Aber haben Sie einen Favoriten, was Sie gerne anbauen, was vielleicht auch gut wächst oder leicht
Kürbis.
Wächst?
Kürbis. Ja, mein Favorit ist Kürbis, weil der sehr schnell groß wird und dann wirkt es gleich.
Man hat gleich was.
Man hat gleich was. Und wenn ein Kürbis was wird, dann wird da auch eine Mahlzeit draus.
Das glaube ich. Haben Sie noch irgendwie ein Buch oder einen Film oder eine Serie, die Sie irgendwie gerade zur Zeit fasziniert oder die Sie empfehlen wollen?
Also nicht so ganz zur Zeit, aber ich habe vor längerem Pose geguckt, eine Serie, die in New York der 80er Jahre spielt und die mich unglaublich beeindruckt hat, weil es zeigt das Leben der Transgender-Community, Homosexuellen, LGBTQ-Community in New York. Und es war ganz, also es ist einerseits unglaublich schön und bewegend anzugucken, aber natürlich auch sehr sozialkritisch. Und da habe ich mich schon auch manchmal ertappt gefühlt in so persönlichen Fehlvorstellungen.
Das klingt interessant.
Ja, also vielen Dank. Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen.
Ja. Dann, wir wollen noch so eine Tradition einführen. Wir heißen ja Wissensfunken und da wollen wir auch mal so einen Funken von uns an die Zuhörenden weitergeben. Einen Gedanken oder kann alles möglich sein, ein Zitat, eine Idee, eine Empfehlung. Hätten Sie da vielleicht was?
Also, wenn ich einen ganz kleinen Funken nochmal versuchen darf zu versprühen, Social Media können ganz viele Aufgaben für den Einzelnen erfüllen und für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, wäre toll, wenn für viele Menschen präsent ist, dass soziale Medien eben auch eine Aufgabe in unserer Demokratie erfüllen können, indem sie einen demokratischen Diskurs mitgestalten können. Und dieser Diskurs verlagert sich ja immer mehr auf soziale Medien. Aber das heißt auch, unser Diskurs verlagert sich auf kommerzielle Plattformen, die nicht demokratisch legitimiert sind. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, wenn wir uns als Bürgerinnen und Bürger ganz genau angucken, was diese Plattformen machen und da auch kritisch sind und es nicht einfach hinnehmen, als könnten wir diese Plattform nicht mitgestalten.
Das ist doch mal noch ein schöner Tipp zum Mitnehmen. Frau Naab, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war eine Folge Wissensfunken, dem Forschungspodcast der Universität Mannheim. Abonnieren Sie uns gerne in Ihrer Podcast-App, dann verpassen Sie keine neue Folge. Falls Sie Themenvorschläge, Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne per Mail unter podcast@uni-mannheim.de oder auf Instagram unter @uni_mannheim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.